Deutschlandrundfahrt. Heute live von einer nordfriesischen Insel. Eine Stadt und 11 Dörfer und 8700 Einwohner.
Ja, ich bin Kapitän Günther Nomsen. Ich fahre die Runkhold. Das ist das zweitneueste Schiff. Ja, in ein paar Minuten werden wir jetzt anlegen. Gehen an Anleger 3.
Ja, also so ein bisschen kennen wir auch Sylt und Amrum. Jede Insel hat ihren eigenen Reiz natürlich. Bisschen flächiger. Man kann schön radeln und ist sehr familien- und kinderfreundlich. Preislich noch nicht so aus dem Rahmen gefallen wie die anderen Inseln. Ne?
Da sind wir also im hohen Norden auf der sanften der drei nordfriesischen Inseln. Brandung und allzu heftige Wetter werden nämlich von den vorgelagerten Nachbarinseln von Amrum und Sylt abgefangen. Das Festland ist nur wenige Kilometer entfernt, aber trotz Wattenmeer, ohne Schiff, ohne Fähre kommt man nicht nach Föhr. Bei schönstem Wetter kam unser Team vom Deutschlandradio Berlin hierher. Auf den Sandbänken räkelten sich da ganz deutlich sichtbar die Seehunde und sorgten bei den Mitreisenden für viele A's und O's und guck mal da. Meine erste Frage an Oluf Jensen, er ist Wattführer aus Süderende und Ex-Kapitän, Forscher mit vielen Interessensgebieten. Was eigentlich tun diese Seehunde, wenn das Wasser steigt und die Sandbänke, diese Sandstreifen überspült werden?
Ja, es kommt darauf an, in welcher Zeit sie irgendetwas tun. Jetzt in der Geburtszeit, die jetzt fast vorbei ist, von Mitte Juni bis Mitte Juli, liegen innerhalb der Inseln, des Schutzes der Inseln und der außenliegenden Bänke eigentlich nur Frauengesellschaften. Was die machen, wenn die Jungen geboren worden sind, das müssen sie auf den tiefer liegenden Bänken bei jeder Flutzeit, dann müssen sie während der Flutzeit schwimmen. Auf Bänken, die von der Flut nicht überspült werden, da ist westlich von Föhr eine, die ab Windstärke 8 erst aus Westen erst überspült wird oder überflutet wird, dort können sie auch trocken liegen. Und in der Zeit, in der sie nicht gebären, verlassen sie eigentlich grundsätzlich zum Fischen oder zum Nahrungserwerb eben die Sandbänke und kommen dann, wenn eine Trockenzeit möglich ist, um den Vitamin-D-Gehalt auch aufzufrischen, kommen sie dann auf die Bänke und ruhen sich dort aus.
Wie heißt denn der weibliche Seehund?
Es ist einfach der weibliche Seehund.
Die Häuser hier auf den Dörfern, ich habe eben gesagt, sie sind aus Süderende, da kann man das sehen, dass die großen Backsteinhäuser, die langgestreckten, flachen, eigentlich vorne zwar voll mit Blumen, mit Rosen überwuchert sind, mit Stockrosen auch, die da gerade davor stehen. Und anderswo sind diese Backsteinhäuser verputzt und weiß, was sie aber verbindet in all diesen unterschiedlichen Dörfern, das ist, dass sie Reetdächer haben. Mich würde interessieren, woher kommt dieses Reet, woher kommt dieses Schilf, denn auf der Insel gibt es ja gar keine Feuchtgebiete mehr.
Ja, leider. Das heißt, zum Wohle der Landwirtschaft sind sie natürlich verschwunden, die Schilfflächen. Man muss generell den Unterschied erstmal machen, was vielen Leuten nicht gelingt. Was ist ein Strohdach und was ist ein Reetdach? Also wir haben Reetdächer. Und früher bot die Umgebung der flachen, von der Eiszeit hinterlassenen Lande mit den Hochmooren genügend Baustoff, der billigste natürlich, das Reet. Und durch die Trockenlegung, hauptsächlich für die Landwirtschaft und so weiter, sind diese Reetflächen verschwunden. Heute wird es importiert, und zwar aus unterschiedlichen Gegenden. Eigentlich aus den Ländern, die es am billigsten anbieten. Das ist im Moment die Türkei oder Rumänien aus dem Donaudelta oder auch mittlerweile Estland mit hochqualitativen, kurzzelligen, langsam wachsenden Reet, das weitaus später verwittert als das langhalmige, sagen wir, aus den warmen Gebieten.
Sie selbst bezeichnen sich als Föhringer, das klingt wie Wikinger.
Mit den Wikingern haben wir über 8000 Jahre Handel getrieben, es ist aber eine gänzlich andere Kultur. Ich betrachte mich als Friese.
Die Friesen geben sich nicht die Hand, wieso?
Wir haben über 8 Jahrtausende zusammenhalten müssen. Und Misstrauen oder auch Neid sind ja eine der übelsten oder sind die übelsten Charaktereigenschaften oder herausgebildeten Eigenschaften des Menschen. Also wer einen die Hand geben muss, der misstraut ihm und muss ihm dann zeigen, indem er ihm die Hand gibt, dass er kein Messer oder ein Steinchen in der Hand hat, das er dem Gegenpart auf den Kopf schlagen kann. Das Handgeben war üblich, wenn man für lange Zeit, was das Schicksal der Männer war, über 8000 Jahre für lange Zeit auf dem Meere oder auf dem zum Handel verschwand, dann zerriss man eigentlich, indem man die Hände auseinandernahm, das soziale Band, und fügte es dann, wenn man nach langer Zeit zurückkam, falls man zurückkam, fügte das soziale Band wieder zusammen durch einmaliges Händegeben. Dann war es wieder geschlossen. Dann geht es über den Begriff Seefahrt zu berichten. Seefahrt ist erstmal in den Ursprüngen die Verbindung schaffen über einen Fluss, über eine schmale Meerenge mit genügend ausgerüsteten Booten. Seefahrt wird Handel im Nachrücken der Wärme nach Norden etwa vor 8000 Jahren. Und Handel heißt Austausch, heißt auch Kulturbildung. Und so entstehen hier in den nördlichen Räumen, in den unweltlichen Gebieten die ersten seefesten Schiffe. Und die nördlichen Völker, auch bei Plato, Sokrates oder Solon erwähnt, erobern oder besiedeln schon vor 8000 Jahren mit seegängigen Schiffen den Mittelmeerraum und legen eigentlich die Grundsteine für die Kulturen, die weitaus später folgen. Das heißt, die Kultur der Nordvölker ist mit denen der Mittelmeervölker eng verbunden. Handel weitet sich aus, die Westsee beherrschten eigentlich die hier Ansässigen, später durch die römische Geschichtsschreibung Friesen genannt, und die Goten im Ostseeraum. Wobei auch schon Plato die Nordvölker als die Söhne und Töchter Freiers bezeichnet. Und so entwickelt sich der Handel schon weit vor Kolumbus, auch weltweit, was die Wissenschaft noch nicht gern anerkennen möchte.
Olof Jensens Blick auf die Seefahrt war das. Unüberhörbar sind diese Möwen hier auf Föhr an Land, aber sie begleiten auch die Schiffe. Drehen die dann irgendwann ab zurück in Küstennähe oder sind sie immer mit dabei, wenn sie unterwegs waren? Nicolas Hinrichsen, einst Kapitän zur See und Kommandant der Gorch Fock AD, das ist das Segelschulschiff der Bundesmarine. Hatten Sie immer die Möwen mit dabei?
Die Möwen hat man nicht immer dabei. Sie gehen zwar einige hundert Kilometer mit auf See hinaus, aber auf der Hohen See gibt es keine Möwen. Auf der Hohen See in südlichen Breiten gibt es Albatrosse. Die können also sehr weit hinausgehen und denke ich auch, sind überall anzutreffen auf der Hohen See, aber Möwen nicht.
Eben habe ich es gesagt, Herr Hinrichsen, einst Kapitän zur See, Kommandant der Gorch Fock ehemals. Was hat Sie eigentlich dazu prädestiniert, diesen Weg einzuschlagen? War es einfach, weil das in der Familie war, ein Vater, der in New York geborener Seemann war? Musste man das einfach werden hier auf Föhr?
Nein, das musste man sicher nicht, aber ich fühle mich schon der Tradition dieser Insel und der Menschen dieser Insel verbunden. Und im 17. und 18. Jahrhundert lebte die ganze männliche Bevölkerung hier von der Seefahrt und fuhr auch zur See. Und das hat mich schon ein bisschen bei meinem Berufswunsch beeinflusst. Und mehr zufällig bin ich dann als junger Mann auf dem Segelschulschiff Passat angefangen und habe da meine ersten seemännischen Erfahrungen gesammelt und bin dann später als nicht mehr ganz so junger Mann zur Bundesmarine gewechselt. Und dort hat man in der Personalakte natürlich gesehen, der hat schon mal auf großen Segelschiffen gefahren und hat den Schluss daraus gezogen, stecken wir ihn auf die Gorch Fock.
Die Gorch Fock, ein Dreimaster, in den 80er Jahren haben Sie da Kommando geführt. Ist das einfach Traditionspflege oder immer noch notwendiges Wissen, was da vermittelt wird?
Nein, weder Traditionspflege noch Wissen, sondern es geht darum, Einfluss auf den Menschen, auf die Charakterbildung und auf die Bildung von Führereigenschaften in Menschen zurückzukommen. Nicht auf die Technik. Die Technik ist belanglos eigentlich auf solch einem Schiff. Aber auf so einem Schiff setzt man sich mit den Elementen wie Wind, See, Wasser und so weiter auseinander und mit sich selbst und seinen Nachbarn. Sie wohnen also auf der Gorch Fock mit 50, 60 Leuten in einem Zimmer sozusagen zusammen in Hängematten und können die Arbeit, die dort geleistet wird, um ein Schiff über den Atlantik zu segeln, zum Beispiel nur gemeinsam machen. Sie können diese großen Segel nur gemeinsam bewegen. Und dieses gemeinsame und Rücksicht nehmen aufeinander, darauf kommt es eigentlich an auf der Gorch Fock.
Also Gemeinschaft oder Gemeinsamkeit lernen. Auf der einen Seite, man muss sich aber auch anders beweisen gegen die Elemente. Also wenn zum Beispiel im Ärmelkanal ganz heftiger Ostwind herrscht.
Ja, wenn im Ärmelkanal Ostwind herrscht und man nach Hause will, muss man hinzufügen, denn sonst mit dem Ostwind in den Atlantik zu segeln, ist ideal. Aber hier muss man hinzufügen, wenn man nach Hause will, das heißt also nach, in die deutsche Bucht, dann kann man das gegen den Ostwind nur ganz schwer machen, weil man kreuzen müsste. Und das ist in der Enge des Ärmelkanals eigentlich kaum zu machen. So dass ich mir einmal diese Frage und Entscheidung stellte und die, nachdem ich die Großwetterlage mir angeguckt hatte, habe ich mich entschlossen, Middelburg Fork um Schottland, Norden herum und dann von Norden her in die deutsche Bucht einzusegeln, um termingerecht in Hamburg zu sein. Und es klappte.
Termingerecht heißt in wie kurzer oder wie langer Zeit?
3 Tage.
Also Termine einhalten, das müssen nicht nur die Handelsschiffe.
Nein, Termine einhalten muss man auf der Golfork ganz gehörig, weil man ja sozusagen im Staatsauftrag unterwegs ist und in den Zielhäfen im Ausland ein Programm hat und da muss man rechtzeitig da sein und nicht irgendwann. Das ist also ein entscheidender Unterschied zwischen Segelschiffen in heutiger Zeit und in früherer Zeit. In früherer Zeit kam man entweder heute Morgen oder in 3 Wochen an. Das geht heute nicht mehr.
Wie ist das bei den Segelschiffen, die Sie jetzt immer noch fahren?
Ja, ich habe einige Passagiersegler im Mittelmeer und in der Karibik gefahren, vertretungsweise und auch gerne, gar keine Frage. Aber inzwischen habe ich damit aufgehört, weil ich denke, dass das mehr was für junge Leute ist.
Und da wird es immer beliebter?
Ja, von der kaufmännischen Seite her ist es sehr beliebt und ist ein Tourismuszweig, ja. Aber Kapitäne, die dieses Handwerk beherrschen, einen Großsegler zu fahren oder zu führen, gibt es nicht so sonderlich viele, sodass man dort ein gesuchter Mann ist.
Vielen Dank. Nichols Hinrichsen war bei uns zu Gast. Eins Kapitän zur See und Kommandant AD der Gorch Fock. Über Internet ist das Programm weltweit zu hören. Da finden Sie die Deutschlandrundfahrt, wenn Sie www.deutschlandradio.de anklicken.
Naturschutz, das heißt Naturschutz weltweit, ist eine der dringlichsten Aufgaben, die Menschheit in Zukunft zu erledigen hat. Dabei sind Nationalparks, wie auch beispielsgebend hier der Nationalpark Wattenmeer oder auch die Landnationalparke in Afrika oder Amerika nicht ausreichend. Es ist eine Konservierungssituation, es wird Natur konserviert, drumherum geht alles kaputt. Und der Grundgedanke, der jeden beherrschen sollte, wäre eben oder ist, dass man die Welt für die folgenden Generationen in dem Netz, das die Natur errichtet hat, erhält, sodass sie auch zu essen haben und leben können.
So sieht Olof Jensen die Sache mit dem Naturschutz. Die Insel Föhr liegt mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Das ist der größte Nationalpark Deutschlands, 285 Hektar groß. Es gibt Inseln ohne Autos, auf Föhr ist das nicht der Fall. Aber seit 10 Jahren kommen mit den Fähren, die die Autos hier rüberbringen, keine Getränkedosen mehr mit. Damals haben sie keine Verordnung gebraucht, keine Gesetze. Ja, wie hat diese Überzeugungsarbeit denn geklappt?
Ein Gemeinschaftsprojekt. Ob nun in den Autos, die vom Festland kommen, keine Dosen sind, da können wir natürlich nicht in die Kofferräume gucken. Aber es ist der große Kraftakt gelungen, dass viele Beteiligte, Kommunen und vor allem die Einzelhändler auf der Insel gesagt haben, wir wollen ein Zeichen setzen. Wir wollen, dass diese Dose, die als sehr nachhaltig schädlich angesehen wird in der Produktion und in der Wiederbereinigung, dass wir die als Zeichen nicht mehr haben wollen. Und dieser Dosenschwur, der für die Tourismusbranche, genau für die, wie für die Einzelhändler, denke ich mir, auch sehr werbewirksam ist, der hat gehalten bisher.
Ja, und Geschirr, wegwerfbares Geschirr gibt es auch nicht. Wenn man sich hier umguckt beim Dorffest in Baldixum, die Leute essen ihren Kartoffelsalat, essen ihre Würstchen von richtigem Geschirr, nicht von Papptellern.
Ich bin schon zufrieden damit, wenn wir das für die Insel halten können und wenn wir damit ein bisschen nachdenken über das Benutzen der Bierdosen oder auch der anderen Getränkedosen, die in anderen Ländern wie Dänemark zum Beispiel ja verboten sind.
Der Wind ist hier eine ganz wichtige Energieressource und je näher man an die Küste kommt, desto häufiger drehen sich die Windräder. Aber statt am Ufer sollen die jetzt weiter draußen in die Nordsee kommen und dort sind riesige Anlagen geplant. Warum macht Ihnen das Bauchschmerzen? Denn ja, gegen Wind ist doch nichts zu sagen und gegen Windkraft.
Selbstverständlich nicht gegen Windkraft, aber wenn ich die gigantische Dimension ansehe, die da draußen vor unserer Küste angedacht ist, dann kriege ich doch schon eine Gänsehaut. Es sind also Türme von 150 bis 160 Meter Höhe, die, wenn die Planungen denn so umgesetzt werden können, wie eine Barriere von Helgoland rauf bis zur dänischen Grenze kommen. Und da sind natürlich zwei Herzen in des Naturschützers Brust. Auf der einen Seite möchte er diese Energie, auf der anderen Seite aber auch die Gefahren wie Sicherheit auf See, Gefahren für die Meeresbewohner und auch für den Vogelzug erst einmal geprüft haben, bevor man dieses ganz große Paket schnürt. Also unsere Position ist, fangen wir mit einem Stück an, gucken, wie es funktioniert, wie es reagiert und dann sollte man überzeugt und überlegt auch mit den ausländischen Nachbarn weiter planen.
Langen Atem wünsche ich Ihnen, Annemarie Lücke, die Sprecherin des BUND auf Föhr.
Ach, wie gern würd ich mal wieder auf einer Nordseedüne sitzen.
Die Grundlage des Friesischen oder der friesischen Sprache ist das Altgotische. Alle nördlichen Sprachen aus dem Altgotischen entstanden sind deswegen auch sehr verwandt. Das Friesische entwickelte sich eben seit 8000 Jahren durch Handel und Seefahrt zu einer Verkehrs- und Handelssprache, die eigentlich ihren Bestand bis etwa 1100 hatte. Die Reste sind auf unseren Inseln und an einigen Teilen des Festlandes erhalten. Die englische Sprache, schon 400 nach Christus, Schrift, und diese Sprache besteht zu 85% aus Altfriesisch, wohin heute noch 75% in Englischen enthalten sind. Das betrifft alle germanischen Sprachen insgesamt, auch das Hochdeutsche natürlich.
Olof Jensen, der Friese über seine Sprache. Acht Stunden Unterricht in der Grundschule. Ist es wichtiger, Friesisch den Kindern beizubringen oder wichtiger, den Deutschunterricht zu geben?
Es ist wichtiger, den Kindern Deutsch beizubringen, denn fast alle Kinder meiner Schule sprechen zu Hause Friesisch. Und es fällt ihnen oft schwer, dann mit Deutsch anzufangen. Deutsch, man könnte sagen, ist vielleicht eine Fremdsprache für die Kinder.
Es gibt insgesamt 9 Dialekte. Davon sind 3 die Inseldialekte und 6 auf dem Festland.
Um 16 Uhr ist bei uns Nachrichtenzeit. Bis dahin hören wir noch Musik.
Deutschlandrundfahrt.
Heute live von der Insel Föhr.
Etwas achter raus, quer ab, war Sylt zu sehen. Steuerbord voraus, die Insel Amrum. Und dann an der Backbordseite, also links, sehen wir im Moment die größte Hallig hier bei uns im Wattenmeer, Hallig Langenäs, knappe 10 Kilometer lang.
Natürlich sind die Friesen ein eigenes Volk und gerade auch in so einem abgeschlossenen Bereich wie auf einer Insel, dass sich da auch bestimmte Lebensgewohnheiten und ein starker Zusammenhalt ausprägen, ist ganz klar.
Friesen sind sehr eigensinnig, ich finde ein sehr wortkarges Volk.
Deutschlandrundfahrt. Heute live aus Boldigsum auf der Nordseeinsel Föhr mit Barbara Walster und ihren Gästen.
Und wieder mit dabei in dieser zweiten Stunde der Deutschlandrundfahrt ist Olof Jensen. Sein Thema jetzt: Auswanderung.
Auswanderung. Die Geschichte der Friesen ist eigentlich geprägt von Auswanderung. Der erste erzwungene Exodus erfolgt etwa ab 750 durch die Eroberung Friesland von Karl dem Großen, dem Schlechter und dem Mörder der Stämme. Das Motto der Friesen ist seit jeher, wir unterdrücken niemanden, wir dulden niemanden über uns und lieber tot sein als Sklave. Das bewirkt nach der Okkupation Preußens 1864 mit den Verträgen, 17 Verträgen der Dänen mit den Friesen, eine Auswanderung durch die Rekrutierung der Preußen. 70-71 den Krieg Deutschland-Frankreich, noch eine Auswanderungswelle. Was ab 1900 nochmal dazu kommt, dass die Telegrafie weltweit die Welt umspannt und der Kapitän als freier Händler, als selbstständiger Fahrer überflüssig wird und dem Reeder anheimfällt und von Leuten aus dem Büro regiert wird und deswegen nochmal Auswanderungswellen, die eigentlich bis 1950 angehalten haben.
Was hat Sie damals 1955 bewogen, als erste Führerin wieder nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Insel zurückzukommen?
Also wir stammen ja von Föhr, mein Mann auch, und wir waren 52 hier zu Besuch. Und ich meinte, alle werden so alt auf Föhr und ich wollte gerne alt werden. Jetzt weiß ich, die haben nur älter ausgesehen wie die New Yorker. Es geht uns hier gut. Ich bin ja oft nach New York zurück und besuche meine Verwandte und Freunde, aber ich habe es hier doch besser.
War Ihre Mutter ein bisschen anders als die anderen hier?
Ich habe das nicht so empfunden, aber ja, sie war schlanker als die anderen und weltoffener und ja, tolle Frau.
Aber trotzdem gibt es natürlich viele Führer, die diesen Kontakt nach den USA haben. Ich habe irgendwo gelesen, 8% des Grundbesitzes gehört Führern mit US-Pass.
Ich habe keinen amerikanischen Pass mehr. Ich musste den abgeben, ich musste Deutsche werden, um meine Approbation als Apothekerin zu kriegen. Ich bin Deutsche.
Würden Sie denn auch sagen, Sie sind Deutsche, oder sagen Sie, ich bin Friesin?
Ich bin Friesin. Ich bin Friesin, aber treu deutsch. Und ja, ich fühle mich hier wohl als Friesin, aber wir sind, wie gesagt, weltoffen für alles, ne? Ich muss sagen, die Friesen sind ja weltoffener als viele Deutsche, ne? Die sind ein bisschen enger in ihr Gedanken.
Meine Mutter ist immer noch etwas anderes, etwas Besonderes, auch im Dorf, ja.
Wir sind hier in Boldigsum beim Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr Wieg. Eine Einrichtung, die es in allen Dörfern quer über die Insel gibt und die ganz wichtig ist, denn helfen müssen sich die Leute hier selber. Auf dem Festland sind die Feuerwehren viel zu weit weg. Wenn was los ist, hier muss dann geholfen werden. Boldigsum, das ist der älteste Stadtteil von Wieg auf Föhr.
Bis 1864 war Föhr dänisch, bis preußische Truppen das Land überfielen. Bis dahin hatte die dänische Königsfamilie den Sommer zur Kur in Wieg auf Föhr verbracht. Und Dänen und Föhringer hatten sich nicht schlecht verstanden, denn zum Beispiel hatten die Dänen die Föhringer schon 1735 von jeglichem Militärdienst befreit. Man wusste, den selbstbewussten Inselbewohnern ließ sich nichts befehlen. Lieber Tod als Sklave ist ihr alter Leitspruch.
Ja, und dann gab es auch noch die Zeit, als in den Badeorten die Kapellen zum Tanztee im Strandcafé aufspielten, dort, wo die Strandpromenade zu Ende geht.
Niemand stört uns, leise nur raus der Wind. Keiner hört uns, wenn noch ein Stündchen wir glücklich da sind, wo die Strandpromenade zu Ende geht, treff ich abends so gern nicht zu zweit, weil da draußen ein einsamer Strandkorb steht und der bleibt nicht gern allein.
Föhr ist beschaulich und geruhsam. Trotz der rund 180.000 Gäste, die zum Beispiel im vergangenen Jahr vom Festland rübergekommen sind, plus dann auch noch insgesamt 160.000 Tagesausflüglern. Gemeinden sind zusammengefasst im Amt Föhr Land und dort ist Nickel Olufs der Amtsvorsteher.
Auf Föhr gibt es kaum jemanden, der nicht vom Tourismus profitiert. Die ganze Insel lebt davon, ob das der Handwerker ist, Wir haben ja das Glück, dass sehr viele junge Leute bei uns auf der Insel bleiben können, weil es halt durch die Vermietung, die Ferienwohnung muss renoviert werden. Es wird wenig neu gebaut, weil wir zur Erkenntnis gelangt sind, die Insel ist voll genug. Mehr Ferienwohnungen brauchen wir nicht. Auf der Insel dürfen also nur noch junge Einheimische bauen.
70% der Fürgäste, sollen wir vielleicht dazu sagen, das sind Familien mit Kindern und ganz viele davon wohnen tatsächlich nicht in Hotels, sondern in Ferienwohnungen. Jetzt, es gibt rückläufige Touristenzahlen. Also seit 1999 wird die 2-Millionen-Grenze nicht mehr erreicht. Was tun Sie damit? Beunruhigt Sie das oder atmen Sie eher auf und sagen, es waren sowieso ein bisschen viel?
Na gut, wenn ich aus der Sicht des Vermieters sehe, der will seine Ferienwohnung voll haben, der will damit verdienen und hat auch investiert. Aber insgesamt gesehen sehe ich diese Rückläufe eigentlich gar nicht so groß. Sie sind unterschiedlich. Im Bereich der Küste gibt es eine Zunahme, im Hinterland eher weniger. Und wir haben nach Aussage der Marketingabteilung der Stadt Wiek eine gewisse Umstrukturierung, dass sie insbesondere in der Vor- und Nachtsaison die Gäste mehr aufs Land ziehen. Und Sie sprachen gerade die familienreichen Kinder, kinderreichen Familien an. Und da hatte ich heute gerade ein Gespräch mit einer Kurgastdame, die mir sagte, ja, meine Kinder haben alle auf Fürland das Radfahren gelernt, weil es dort noch ruhig ist, da gibt es noch Straßen, wo man die Kinder ungehindert spielen lassen kann. Und alle meine Kinder haben hier Radfahren gelernt, ein Beispiel.
Sie waren bis 1982, bis Sie in die Politik gegangen sind, Landwirt. Welche Bedeutung hat denn die Landwirtschaft heute noch für die Insel? Ist sie nur noch so ein Beiwerk, damit auch die Wiesen mal gemäht werden und ein bisschen Getreide da steht? Oder hat sie tatsächlich auch noch eine Bedeutung?
Sie hat eine sehr große Bedeutung und nach dem Tourismus ist es der zweitstärkste Wirtschaftszweig. Und wenn wir über Tourismus reden, viele Gäste wünschen eine intakte Kulturlandschaft. Wenn man über Naturschutz spricht, geht das ohne die Landwirtschaft heute nicht, weil gewisse Tierarten wollen beweidete Wiesen haben und nicht Wildwuchs, wo sie dann eventuell einen ankommenden Feind nicht erkennen können. Die Deiche müssen wahrscheinlich ständig erhöht werden, obwohl wir relativ gut gesichert sind. Geschützt ist allerdings die Südküste der Insel, wo auch ja die Strände auch für den Tourismus sind.
Und wie viel Land geht jährlich weg?
An der Südküste geht durchschnittlich ein Meter weg.
Ja, das ist ganz beträchtlich. Dankeschön, Nickel Olufs, der Amtsvorsteher des Amtes für Land, war bei mir.
Ja, also wir haben hier diese schöne Strandpromenade von Wiek, die auch immer sehr schön mit Blumen bepflanzt ist. Und hier haben sich auch schon berühmte Leute aufgehalten, wie hier zum Beispiel gerade vor diesem Haus, der Dichter Theodor Fontane. Und zwar im Jahre 1891 hat er hier geweilt und gewohnt.
Und just in diesem Haus, Sandwall Nummer 32, da wohnt heute Christel Ingwersen. 30 Jahre lang hat sie ihn für die Trachtentanzgruppe geleitet. War das, als Sie 1969 damit begonnen haben, Frau Ingwersen, eine lebendige Sache oder eher doch Rückbesinnung auf alte Traditionen, weil dann ja auch immer mehr Fremde gekommen sind auf die Insel?
Nein, es gab hier schon vor dem Kriege, also vor 19, also in den 60er, 36er Jahren gab es ja auch schon eine Trachtengruppe. Und nach dem Kriege wurden gleich wieder die Trachtengruppe in Oltzum gegründet. Und nachher kam auch in Utersum und in Niblum eine dazu. Und wir haben dann 1969, als in Wiek das Jubiläum, 150 Jahre Seebad Wiek-Jubiläum waren, da haben wir eine Kindertrachtengruppe auf die Beine gestellt. Und die ist dann die ganzen Jahre über auch geblieben. Und aus der Kindergruppe wurde dann nachher auch eine Erwachsenengruppe. Nicht nur für den Tourismus, sondern auch zu den Familienfeiern und natürlich auch für den Tourismus, denn auch die Gäste können sich ja an dieser schönen Tracht erfreuen und auch an den Tänzen. Und das finden wir sehr gut, dass es heute immer noch wieder gemacht wird und immer wieder Nachwuchs auch da ist.
Mit dabei hier am Tisch steht Johann Lorenzen. Haben Sie irgendwann in Ihrem Leben Tracht getragen oder irgendeiner aus Ihrer Familie?
Nein, es gab wohl nie eine feste Männertracht hier auf Föhr, gab es nicht.
Ja, es gab früher auch Männertrachten, aber weil die Männer dann hier von Föhr zur See fuhren, haben die natürlich ihre Uniform, die Seefahreruniform getragen. Und dadurch sind die Trachten hier eingeschlafen. Aber es existieren Bilder, dass sie auch hier getragen wurde und wir haben sie dann nacharbeiten lassen, nach Bildern eben.
Noch ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Barbara Walster. Deutschlandradio Berlin.